Es ist Gründonnerstag, wir haben eben schon von Rita gehört. Ein letztes Mal sitzt Jesus noch mit seinen 12 engsten Freunden zusammen und sie feiern zusammen das Passamahl. Das heißt, sie erinnern sich an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Als Gott sein Volk führt aus Ägypten, da führt er sie heraus aus der Sklaverei in ein neues Land und auch in ein neues Leben in Freiheit. Und das, was sie da bei diesem Fest feiern, das hat Rita auch gerade schon gesagt, das ist ein Bild für das, was Jesus dann am Kreuz mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung und allem, was danach dann folgt, tut. Für diese 12 da, aber auch für uns heute. Er führt uns raus in Freiheit, in ein neues Leben als Kinder Gottes. Im Johannesevangelium lesen wir von Kapitel 13 bis 17 die Worte, die Jesus an diesem Abend zu seinen Freunden sagt. Und da gibt es eine Passage, die beschäftigt mich schon seit über einem Jahr. Ich glaube, letztes Jahr im Januar hat das angefangen. Und das ist Johannes 15. Und das ist so eine bekannte Stelle. Die werdet ihr gleich noch sehen. Oh, steht da schon. Ihr seht sie also schon. Genau, und das ist das Bild mit dem Weinstock und den Reben. Und ich merke, wenn ich Bibel lese oder Zeit mit Gott verbringe, lande ich immer und immer wieder am Ende bei genau diesem Bild. Weil ich glaube, Jesus spricht hier in dieser Passage darüber, was er sich wünscht von seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen. Was er sich wünscht, wie wir unser Leben führen, nämlich als hingegebene Leben, Leben, die ihm hingegeben sind. Und das Ding ist, er hat das vorgelebt. Er hat sein Leben hingegeben. Er wurde gekreuzigt, er ist gestorben und am dritten Tage wieder auferstanden zu einem neuen Leben. Und das war nicht einfach nur ein Unfall, der da passiert ist, also irgendwie lief das alles schief und dann, naja, ist Jesus irgendwie am Kreuz gelandet. Der hat sich das ausgesucht. Als der verhaftet wurde, wollen seine Jünger irgendwie noch so versuchen, die Situation zu retten und Jesus sagt, nein, nein, mach das nicht. Ich könnte die Engel befehlen, dass sie jetzt kommen und diese Situation hier lösen und damit es nicht passiert. Aber er entscheidet sich, das nicht zu tun, weil er sein Leben hingibt für uns. Am Kreuz und damit unserem Ja zu Jesus sind wir gerettet. Das heißt, wir bekommen dann ein neues, ein ewiges Leben und der ewige Tod, der hat seine Macht verloren. Und wir sind dann als Kinder in Gottes Familie aufgenommen. Und das alles dank unseres Retters, Jesus Christus. Und genau hier am Kreuz und damit unserem Ja zu Jesus endet für viele von uns die Reise dann aber auch schon mit Jesus. Jesus ist der Retter, Punkt. Aber Jesus ist nicht Herr, weil sie ihm ihr Leben nicht hingeben. Das, was eigentlich der Startpunkt sein sollte im Leben eines Christen oder einer Christin, ist für viele gleichzeitig auch schon Endstation. Und was ich damit meine, das möchte ich in den nächsten Minuten noch ein bisschen ausbreiten. Genau. Und ich glaube, dass in Johannes 15 Jesus hier genau auf diese Thematik eingeht. Ein hingegebenes Leben. Und ich lese euch mal Auszüge vor. Also Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Also Jesus gibt seinen Freunden hier ein Bild, um die Sache ganz klar zu machen. Und er sagt, Gott, der Vater, das ist der Weinbauer oder der Gärtner hier in dem Fall. Jesus ist der Weinstock. Das heißt, er ist der Stamm, er ist die Pflanze. Er ist das Ding sozusagen, an dem die Wurzeln hängen. Und ohne dieses Ding könnten auch die ganzen Äste, also die Reben, gar nicht überleben. Und wir als seine Nachfolger und als seine Nachfolgerin, wir sind die Reben, die dann an diesem Stamm wachsen. Und die Frucht ist das, was aus dieser Verbindung, also Weinstock und die Rebe, am Ende in unserem Leben sichtbar wird, was in unserem Leben wächst. Und in Vers 2 erfahren wir, dass der Gärtner sich mit ganz, ganz viel Aufmerksamkeit um seinen Weinstock kümmert. Weil er hat ein Ziel für diesen Weinstock, das ist nicht einfach Deko in seinem Garten, sondern er will, dass da Frucht dranhängt. Und ich habe gedacht, das ist so ähnlich wie mit einem Apfelbaum. Also meine Familie oder mein Bruder, der hat Apfelbäume. Und die hat er da nicht zum Spaß, sondern sein Ziel ist es, dass er im Herbst ganz viele Äpfel ernten kann. Die isst er dann über den Winter und er macht auch Apfelsaft daraus. Und das Ding ist, so ein Apfelbaum, der muss gepflegt werden. Und zwischendurch muss der auch geschnitten werden. Und am besten lässt man das jemand machen, der auch Ahnung davon hat. Also ich könnte das nämlich nicht. Dann würden da wahrscheinlich keine Äpfel mehr dran wachsen. Und es ist wichtig, dass die geschnitten werden. Und Gott ist genauso jemand, der wirklich Ahnung hat, wie man diesen Weinstock pflegen muss, damit da ganz viel Frucht am Ende dabei rauskommt. Also soweit zu dem Bild, was Jesus seinen Freunden gibt. Und die meisten von euch kennen diese Bibelstelle wahrscheinlich. Und ich bin stutzig geworden in Vers 4 beim ersten Satz, den Jesus hier sagt. Da sagt er nämlich, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Ihr seht das da noch. Also er sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Das ist eine Aufforderung. Das ist eine Aufforderung an seine Jünger und auch an uns, in Jesus zu bleiben. Und was das heißt, in ihm zu bleiben, dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Aber erstmal habe ich gedacht, wenn er uns auffordert und sagt, bleibt in mir, bedeutet das ja auch, es gibt die Möglichkeit, nicht in ihm zu bleiben. Also da, wo es sowieso gar keine andere Option oder Möglichkeit gibt, da braucht man auch nicht auffordern. Da ist das ja irgendwie sonnenklar. Eine Aufforderung braucht es nur, wenn es auch eine andere Möglichkeit gibt. Und in diesem Fall ist die andere Möglichkeit, nicht in Jesus zu bleiben. Und er sagt das hier zu seinen Freunden, also zu Leuten, die Jesus nahe sind, zu Leuten, die ihm folgen. Das heißt, er sagt das auch zu uns. Das heißt, es ist für uns möglich und auch für die Jünger damals möglich, nicht in Jesus zu bleiben. Und diese Aussage bleibt in mir, also diese Aufforderung, die macht auch deutlich, es gibt scheinbar einen Moment, in dem das der Fall ist. Also man kann nur in etwas bleiben, wenn man da sozusagen schon drin ist. Und ich glaube, mit unserem Ja am Kreuz zu Jesus, also unserem Retter, werden wir durch seinen Heiligen Geist mit ihm verbunden. Das heißt, wir werden Teil dieses Weinstocks, wir werden seine Rebe. Und ich habe eben gesagt, dass hier für die meisten die Reise dann mit Jesus aber auch schon zu Ende ist. In Jesus bleiben bedeutet, also das, wozu er uns auffordert, bedeutet, dass wir ihm unser Leben komplett zur Verfügung stellen. Dass wir mit unserem Ja nicht nur Ja zum Retter Jesus sagen, sondern auch zum Herrn über unser Leben. In Jesus zu bleiben bedeutet, seinem Leben in uns den Vortritt zu lassen und uns davon leiten zu lassen. Und Ute kann jetzt einmal weiterklicken. Und das Ding ist, wir können diese Entscheidung treffen. Also will ich Jesus mein Leben ganz zur Verfügung stellen? Will ich, dass nicht ich, sondern er König und Herr meines Lebens ist? Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Und ich kann mein Ja zu Jesus geben und ich kann mein Leben trotzdem so weiterleben wie vorher auch. Nur mit dem Unterschied, dass ich dann am Ende sozusagen ewiges Leben habe, weil Jesus mein Retter ist. Das ist möglich und ich glaube, ein Großteil lebt so. Ich kann weiter Herr oder Herrin meines Lebens bleiben. Und das Ding ist, wenn ich Ja zu Jesus sage, nimmt er uns nicht plötzlich unser Leben weg und steuert uns dann fern wie so Marionetten. Wir haben den freien Willen von Gott bekommen und den nimmt er auch ernst. Was wir nicht können, das ist zwei Herren gleichzeitig haben. Es kann nur einen geben, sozusagen. Das bin entweder ich oder Jesus. Der neue Fall, ihr oder Jesus, nicht ich. In Jesus zu bleiben, das bedeutet dann auch, dass er in uns bleibt. Das heißt, sein Heiliger Geist bekommt Raum in unserem Leben und wir lassen uns dann von ihm leiten. Und nur dann wächst auch Frucht in unserem Leben, die Gott verherrlicht. Wenn wir das nicht tun, wird dann nichts wachsen in unserem Leben, das Gott verherrlicht. Und hast du dich schon mal gefragt, vielleicht ist das wahr, einem der Fall, warum sich dein Leben als Christ so langweilig anfühlt. Und warum dein Leben als Christ oder Christin irgendwie genauso aussieht wie das Leben von Leuten, die gar nicht zu Jesus gehören. Es könnte daran liegen, dass Jesus in deinem Leben nicht Herr ist. Und du nicht in ihm bleibst. Und er somit auch in deinem Leben nicht wirken kann. Weil du seinem Heiligen Geist, weil du ihm keinen Raum gibst. Und dann kann er da auch nichts produzieren. Ich möchte einen Blick werfen auf den Brief, den Paulus geschrieben hat an die Christen in Rom. Und Ute kann das schon mal in die Wand schmeißen. Genau, und Paulus beschreibt hier, wie wir unser Leben führen können, beziehungsweise von was wir uns leiten lassen können und welche Auswirkungen das dann auf unser Leben hat. Und ich lese das einmal vor, was er schreibt. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Zu Vers 5. Also hier geht es genau um diese Frage, wer bekommt eigentlich in meinem Leben die Krone? Trage ich die selber oder lege ich mein Leben hin und unterstelle mich Jesus als dem König und Herrn meines Lebens? Beziehungsweise lasse ich seinem Geist Raum in meinem Leben. Und in Vers 6 schreibt Paulus was zur Frucht. Also was passiert, je nachdem, wer dann Herr meines Lebens ist und wer mich führt. Und die Bibel ist da ganz schön klipp und klar, aber sie sagt, alles, was nicht vom Heiligen Geist bestimmt ist in unserem Leben, bringt den Tod. Klingt schon ganz schön krass. Im Griechischen steht hier Thanatos. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Ich kann kein Griechisch. Aber ich habe nachgeguckt, was das bedeutet. Und das bedeutet zum einen den natürlichen Tod. Also ne, der Tod, den unser Körper irgendwann stirbt. Aber das Wort bezeichnet auch den geistlichen Tod. Und hier in diesem Zusammenhang bedeutet das nicht, dass uns das ewige Leben dann wieder weggenommen wird. Also wenn Jesus dein Retter ist und du hast Ja zu ihm gesagt und er schenkt dir ewiges Leben, wird dir das nicht mehr weggenommen. Das steht. Das ist unumstößlich. Aber hier in Vers 6 geht es auch darum, dass wenn der Heilige Geist nicht führt und bestimmt, dass das, was dann in unserem Leben an Frucht wächst oder entsteht, dass das etwas ist, was Gott keine Freude macht und ihn auch nicht verherrlicht. Und wenn wir uns erinnern, Ute kann noch einmal weitergehen. Genau, da unten bei der 8, da wo dieser nette Osterstock vorhängt. Die Frucht am Weinstock ist dazu da, um den Vater zu verherrlichen und ihm Ehre zu geben. Die Frucht in unserem Leben ist nicht dazu da, um uns selber zu verherrlichen, sondern unser Leben ist dazu da, um das, was unser Leben produziert, um Gott zu verherrlichen. Das ist die Idee. Und solche Früchte, die können in unserem Leben nur wachsen, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben und uns von ihm leiten lassen. Und in Römer 8, in Vers 6, das seht ihr jetzt nicht mehr, außer Ute klickt noch einmal zurück, das wäre richtig toll. Genau. Also in Vers 6, da steht, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Leben und Frieden, das bringt der Herr vor in unserem Leben. Und es gibt noch viel, viel mehr Dinge, die der Heilige Geist in unserem Leben macht. Und wenn euch das interessiert, dann guckt gerne mal in Galater Kapitel 5. Also falls ihr Notizen macht, Galater Kapitel 5. Da geht es um Früchte, die der Heilige Geist in unserem Leben wachsen lässt. Wir haben jetzt gesehen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, unser Leben zu leben. Einmal als Rebe verbunden mit dem Weinstock oder halt auch nicht. Als jemand, der in Jesus lebt oder halt auch nicht in ihm lebt. Und wir haben auch gesehen, welche Art von Frucht unser Leben hervorbringen kann, je nachdem, wie wir uns entscheiden. Also entweder Frucht, die Gott verherrlicht oder halt keine Frucht, beziehungsweise Frucht, die Gott nicht verherrlicht. Okay, du kannst jetzt zwei weiterkriegen. Ah, sehr gut. Ich habe eben schon gesagt, ich will noch was sagen zu diesem in Jesus bleiben. Ich habe das eben schon kurz angeschnitten, was es bedeutet, in Jesus zu bleiben. Das, was ich jetzt sage, ist nicht vollumfänglich. Also dazu gibt es noch so viel mehr zu sagen. Also es geht um eine Entscheidung, Jesus als den Herrn bzw. König meines Lebens anzuerkennen. Das Ding ist, Gott hat mir Leben geschenkt, Gott hat euch Leben geschenkt. Der Grund, warum ihr hier auf diesem Planeten seid, ist, weil er euch ausgedacht hat und weil er euch hier haben möchte. Er hat euch geschaffen. Und dieses Leben, was ihr habt, das könnt ihr gestalten, mit oder ohne Gott. Wir haben freien Willen. Nur ist es so, dass dieses Leben, das wir ohne Gott leben, also wenn wir uns gegen ihn entscheiden, am Ende steht da der ewige Tod. Also dann findet hier Leben statt, aber am Ende ist dann immer Schluss. Und das ist nicht die Idee, die Gott ursprünglich hatte. Seine Idee und das Verlangen seines Herzens, warum er uns überhaupt geschaffen hat, ist, weil er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Er möchte in Gemeinschaft mit uns leben. Und er möchte uns in seiner Gegenwart haben. Und hier am Kreuz mit Jesus, da bietet er uns dieses Leben an. Das, was er ursprünglich für uns wollte. Also Jesus rettet uns vom Tod in das echte und volle Leben und in Gemeinschaft mit Gott hinein. Und soweit ist es vermutlich den meisten klar. Das hört man öfter in Gemeinde. Also Jesus, der herrliche Retter. Aber was wir dann meistens ganz schnell vergessen, ist, wenn wir Ja dazu sagen, zu dem, was da am Kreuz passiert ist, dann sagen wir eigentlich auch Ja zu unserem eigenen Tod. Also am Kreuz stirbt mein altes Leben, da sterbe ich, und mein neues Leben, das lebe ich in Christus. Also in Jesus. Und spätestens hier solltet ihr jetzt Johannes 15, Vers 4 im Kopf haben, wo Jesus sagt, bleibt in mir. Und dann ist die Frage, wie geht es denn dann von hier aus weiter so? Viele, die wir eigentlich unser Leben Jesus gegeben haben, vergessen das im Laufe der Zeit, dass wir Ja gesagt haben zu unserem eigenen Tod und sagen eigentlich, ja Jesus, du lebst jetzt in mir. Und ich glaube, wir führen uns das nicht oder oft genug nicht täglich vor Augen, dass wir jetzt einen neuen Herrn haben. Das neue Sheriff in Town sozusagen, das ist Jesus. Und das Ding ist, was passiert? Wir kehren unserem Herrn Jesus den Rücken und machen einfach so weiter wie vorher. Also statt Jesus alle Bereiche unseres Lebens zu unterstellen und ihn auch einzuladen, sind wir wieder der Mittelpunkt unseres Lebens und Jesus hat irgendeine Nebenrolle. Also der existiert halt irgendwie, meistens nur am Sonntag, und viel zu melden hat er auch nicht. Ute kann einmal weiterfliegen, bitte. Ja. Stellt euch vor, euer Leben ist ein Haus. Und an einem Punkt in eurem Leben habt ihr gesagt, okay, Jesus, ich sage Ja zu dir. Und dieses Ja bedeutet, ihr schenkt Jesus euer Haus. Und das ist jetzt sein Haus. Und Jesus kommt dann, er kommt durch die Haustür und er steht im Flur, aber dann geht es für ihn nicht weiter, weil ihr alle Türen zu den Zimmern abgeschlossen habt. Und das Ding ist, Jesus bricht die Türen nicht auf mit Gewalt. Er tritt nur durch Türen hindurch, also auch nur in Bereiche in euer Leben hinein, wo ihr auch aufgemacht habt für ihn. Die Frage ist, wenn jetzt Jesus in dieses Haus kommt, er steht im Flur, alle Türen sind abgeschlossen und er möchte jetzt renovieren. Wie stark wird sich dieses Haus verändern? Frage ins Publikum. Es gibt nichts zu gewinnen. Ja, es wird sich fast gar nichts verändern. Also vielleicht streicht er den Flur dann neu, neuer Fußboden im Flur. Aber es passiert sonst nichts. Fast alles bleibt beim Alten. Oder wenn wir nochmal zum Weinstock-Rebenbild gehen. Sein Heiliger Geist, der muss durch uns durchfließen, damit er auch Frucht wachsen kann. Aber wenn wir nicht in Jesus sind, ist er auch nicht in uns, sondern da sind irgendwelche anderen Sachen in uns drin. Und dann kann der Heilige Geist nicht fließen, weil wir total verstopft sind. Wir verstopfen dem Heiligen Geist den Weg, dass er überhaupt fließen kann und wirken kann in unserem Leben. Und wir wundern uns dann, warum unser christliches Leben sich so langweilig und irgendwie überhaupt nicht erfüllend anfühlt. Das könnte daran liegen. Ich glaube nämlich, dass Jesus so viel mehr für uns bereithält und auch schon in diesem Leben. Also häufig wird dann irgendwie vom ewigen Leben geredet und meistens hat man so eine Vorstellung, ja, ich bin dann irgendwann tot, aber dann ist mein Körper tot, der Rest lebt dann weiter. Das ist auch richtig. Aber ich glaube, dass Jesus jetzt schon viel, viel mehr für uns bereithält. Und das Ding ist, er möchte nicht nur Herr unseres Lebens sein, weil er uns unterdrücken will. Denk nochmal an die Israeliten in Ägypten. Ohne Jesus leben wir ein Leben wie in Ägypten. Also da findet auch Leben statt, aber er hat eine viel, viel bessere Vision für unser Leben. Und damals in der Wüste, da stellt Gott sich seinem Volk nochmal neu vor. Und er sagt seinem Volk auch klipp und klar, ich bin der Herr. Ich bin derjenige, der über allem anderen und über jedem steht. Und er lädt sein Volk dann ein, so ein Leben zu führen, mit ihm als Herrn. Und er sagt, so ein Leben, wenn ihr so lebt mit mir als eurem Gott, mit mir als eurem Herrn, dann wird euer Leben reich gesegnet sein und dann werdet ihr in Freiheit leben. Jesus sagt im Johannesevangelium, dass er Leben geben möchte in Fülle. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das steht in Johannes 10, Vers 10b. In diesem ganzen Kapitel redet Jesus darüber, dass er der Hirte ist, also nur als Background-Info sozusagen. Und er sagt in 10, Vers 10b, ich aber bin gekommen, um ihnen, seine Schafen, das sind wir, mit zu ihm gehören, das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und er sagt auch, dass er Sehnsucht stillen möchte, die in uns ist. Die Sehnsucht, die die Menschheit von Beginn an umtreibt. Also diese Suche nach Erfüllung, nach Glück, nach Ganzsein, nach ultimativem und absolutem Frieden. Die Menschheit ist getrieben davon. Und die Leute suchen immer noch mehr, immer noch mehr. Und sie kommen nicht an. Und sie sind niemals zufrieden. Und Jesus sagt, es liegt daran, dass ich das nicht bin, den ihr sucht. In Johannes 6 drückt Jesus das so aus und er benutzt da das Bild von Hunger und Durst. Und er sagt, nur ich stille das. Also Johannes 6, 33 bis 35. Jesus sagt den Leuten hier, die um ihn rumstehen, denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Damit meint er sich selber. Herr, sagten sie dazu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Und Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Fühlt sich dein Leben an wie ein Leben in Fülle? Oder wie hungrig und wie durstig bist du? Bist du satt? Kannst du hier sitzen und sagen, ich bin satt, ich bin völlig befriedigt sozusagen? Und die Antworten auf diese Fragen können ein Hinweis darauf sein, wie viel Raum Jesus in deinem Leben hat, ob er Herr ist oder nicht. Also darf er nur den Flur betreten in deinem Leben oder hat er das ganze Haus zur Verfügung? Und ich habe jetzt zum Abschluss noch zwei Punkte. Zum einen habe ich mich gefragt, was kann ich euch für Tipps weitergeben, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte das. Ich möchte, dass Jesus das ganze Haus hat. Ich will weiter mit ihm gehen. Ich will nicht nur sagen, Jesus, ja, du bist mein Retter, sondern ich will auch, dass er Herr meines Lebens ist. Ich will ein Leben führen, das hingegeben ist. Genau, ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben. Das sind Dinge, die mir helfen. Das kann sein, dass es für andere ganz, ganz anders aussieht. Also nehmt das nicht als in Stein gemeißelt. Das hängt eben auch darum, was für eine Beziehung ihr mit Jesus führt. Die ist nämlich individuell. Die sieht immer anders aus. Also der erste Punkt, machen wir weiter, tägliches Gebet. Vielleicht habt ihr schon erwartet auf dieser Liste. Ich mache das so, wenn mein Tag startet, oder auch wenn ich abends ins Bett gehe, dass ich mir nochmal vor Augen führe, wo stehe ich eigentlich. Und ich habe hier einfach mal ein Gebet aufgeschrieben, wie das aussehen kann. Nämlich, dass ich klarstelle, Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Du hast mich mit deinem Blut gerettet und erkauft, ich oder mein Leben gehört dir. Und ich erinnere mich jeden Tag daran. Und der zweite Punkt, Ute, kann man einmal weitergucken? Der schließt sich daran eigentlich an, nämlich sich dieses regelmäßig bewusst machen, was mein Ja zu Jesus am Kreuz eigentlich bedeutet. Und das kann man auch mehrmals am Tag machen zu Beginn. Und es geht nämlich darum, das in die Gedanken sozusagen einzubrennen, dass einem das ständig vor Augen ist. Und im fünften Buch Mose gibt es eine Stelle, da spricht Gott zu seinem Volk oder Gott lässt sein Volk hier Folgendes sagen. Hört ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Bindet sie euch zur Erinnerung um eure Hand und tragt sie an eurer Stirn. Schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüren und auf eure Tore. Und das ist dieses Prinzip, sich das täglich vor Augen führen, Gottes Wort täglich vor Augen führen. Darüber sprechen, das in unserem Herzen bewegen, in unseren Gedanken bewegen und wenn es nötig ist, auch sichtbar zu machen. Hängt euch irgendwo Karten hin oder steckt euch das in die Hosentasche oder so. Ich mache das häufig so, dass ich irgendwie eine Bibelstelle auswendig lerne und sie dann einfach immer und immer wieder im Kopf durchgehe. Zum Beispiel, wenn ich schlafen gehe oder wenn ich spazieren gehe Und im Moment ist es für mich Psalm 23 und ich weiß, das ist der absolute Klassiker irgendwie. Und ich erinnere mich dann daran, Psalm 23, dass der Herr mein Hirte ist, dass Jesus mein Hirte ist. Er ist derjenige, der führt. Ich bin das Schaf, das hinterherläuft. Und es ist auch gut so, weil ich im Psalm 23 sehe, wo das hinführt, wenn er mich führt, nämlich zu frischen Wassern, zu saftigen Wiesen. Das heißt, er führt mich an Plätze, die besser sind als alles, was ich selber als Schaf jemals finden könnte. Und das können für euch ganz andere Bibelstellen sein. Aber Psalm 23 hilft mir total, mich darauf zu konzentrieren, er ist der Hirte, ich bin das Schaf. Und ich kann mich darauf verlassen, dass er weiß, was er macht. Der nächste Tipp ist eine Frage. Alle Bereiche meines Lebens. Jesus kennt uns durch und durch und er kennt auch die Bereiche in unserem Leben, die wir ihm noch nicht zur Verfügung gestellt haben. Und ich glaube, ein Schritt ist es, ihn zu bitten, das aufzuzeigen, welcher Bereich meines Lebens, in welchem Bereich bin ich selber Chef, welchen Bereich habe ich ihm nicht zur Verfügung gestellt. Und ich bin ganz ehrlich, es gibt Bereiche in meinem Leben, da fällt mir das überhaupt nicht leicht zu sagen, okay Jesus, ich vertraue darauf, dass du hier auch Hirte bist, dass du hier Chef bist. Es gibt auf jeden Fall Bereiche in meinem Leben, die ich am liebsten selber führen würde. Und wahrscheinlich zwischendurch auch mache. Aber das muss nicht von heute auf morgen sein, das ist ein Prozess. Aber es ist wichtig, dass wir ihn da hinein einladen und sagen, Jesus, es fällt mir total schwer, aber ich will das. Der nächste Tipp. Fülle dich mit ihm. Und ich meine damit, fülle dich mit seinem Wort. Also zum Beispiel Bibel lesen oder halt irgendwie irgendwelche Verse auswendig lernen. Weil das Ding ist, alles, was du mit ihm füllst oder mit seinem Wort füllst in dir, nimmt ja schon mal Platz weg für andere Sachen, die dich sonst auch füllen könnten. Das heißt, finde ich ganz schön clever, wenn ich mich sozusagen mit Jesus Sachen vollfülle, habe ich schon mal Platz gemacht für ihn in meinem Leben und andere Sachen haben nicht mehr so viel Raum in meinem Leben. Und der letzte Punkt, mach es nicht allein. Das finde ich total wichtig, weil du und Jesus, ihr seid ein Team. Also ihr seid eine Pflanze. Und die Idee ist nicht, dass ihr euch alleine auf diesen Weg macht und total hart arbeitet. Ich muss jetzt zu diesem Punkt kommen, dass ich Jesus mein ganzes Leben übergebe. Das funktioniert überhaupt nicht. Ihr seid ein Team und es ist ein Weg, den ihr zusammengeht. In Jesus bleiben und er bleibt dann in dir, das macht ja auch schon deutlich, dass er gehört einfach dazu. Das funktioniert nicht alleine. Und es bedeutet auch, dass wir uns täglich Zeit nehmen für Jesus. Und damit meine ich nicht nur den Gottesdienst und den Hauskreis. Und das sind zwei super wichtige Sachen auf jeden Fall, weil wir brauchen Gemeinschaft. Aber sich Zeit nehmen für Jesus bedeutet auch, ich nehme mir Zeit für ihn und da ist kein anderer sonst. Nur ich und nur er. Und das bedeutet auch, dass wir mit ihm sprechen und auch auf seine Antwort warten. Also wenn ihr euch mit Freunden trefft oder mit eurem besten Kumpel, dann reden beide im besten Fall. Da führt ihr keinen Monolog und dann geht ihr wieder auseinander. So, ja, war nett mit dir. Und er antwortet auch. Das Ding ist nur, ich glaube, wir nehmen uns häufig nicht so viel Zeit für seine Antworten. Oder erwarten auch gar nicht, dass er antwortet. Und ich glaube, er antwortet häufig ein bisschen später, so im Laufe des Tages irgendwie oder vielleicht auch im Laufe der nächsten Woche oder der nächsten Monate. Und häufig ganz anders, als wir das so erwarten. Und das bedeutet auch, wenn ich mit Jesus im Gespräch bin, dass ich theoretisch den ganzen Tag über und selbst in der Nacht die Augen offen halte für die Antworten, die er mir gibt. Kann auch durch Träume sprechen zum Beispiel. Oder durch Gedanken, die plötzlich beim Abendbrot kommen, auf Dinge, die ich morgens mit ihm besprochen habe. Ja, das waren meine Tipps, wie man das vielleicht praktisch anfangen kann, wenn man sagt, Jesus, ich will ein hingegebenes Leben führen. Genau, jetzt zu meinem letzten Punkt. Ich habe seit circa 4 Wochen das Gefühl, dass diese Frage von Jesus an uns, dass das total wichtig für ihn ist. Bist du bereit, ein hingegebenes Leben zu führen? Bist du bereit, mich als Herrn anzuerkennen? Oder bleibe ich nur Retter in deinem Leben? Und ich glaube, dass er uns diese Frage heute Abend stellt. Und vielleicht ist das etwas, was einige von euch das allererste Mal hören, überhaupt, dass man Jesus als Retter haben kann, aber sagt, Herr ist er nicht. aber dass er beides sein möchte. Vielleicht ist das aber auch ein Weckruf für manche. Und ihr habt gemerkt, ich laufe völlig in die falsche Richtung. War Jesus möglicherweise in der letzten Zeit oder vielleicht auch in den letzten Jahren gar nicht mehr Herr in deinem Leben? Habt ihr den auf den Flur verbannt, während der Großteil eures Lebens irgendwie ohne ihn läuft? Oder gibt es auch Bereiche in eurem Leben, die euch gerade eingefallen sind, wo ihr sagt, die habe ich ihm nicht hingelegt. Aber ich will ihn dazu einladen, dass er das macht. Das kann auch sein. Und ich weiß, dass das für uns eher ungewöhnlich ist, aber ich möchte euch dazu einladen, wenn ihr spürt, das ist etwas, was ich machen möchte. Ich möchte diese Entscheidung treffen oder auch nochmal neu treffen, Jesus als Herrn einzuladen, gleich mit mir hier vorne zu beten. Und wartet nicht, bis ihr zu Hause seid. Weil wir feiern gleich noch Abendmahl. Hinterher schnackt ihr noch. Ihr trinkt vielleicht noch irgendwie was Nettes. Keine Ahnung, was ihr heute Abend noch vorhabt oder so. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es bis ihr zu Hause seid, einfach weg ist. Und nicht mehr hier vorne im Kopf. Und ich möchte euch auch ermutigen, schaut nicht auf die Leute neben euch, auf die Leute, mit denen ihr gekommen seid und was die machen und wie die sich entscheiden. Das ist eine Frage, die Jesus dir stellt. Das ist eine Sache zwischen euch beiden. Lädst du mich ein als Herr oder nicht? Das, was die anderen machen, ist ihre Sache. Du bist verantwortlich für die Antwort, die du gibst. Und es ist völlig okay zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Aber wenn du das Gefühl hast in dir drin, ich möchte das, dann tu das auch. Genau, und ich habe mal ein Gebet formuliert. Steht da schon. Genau. Und ich habe gedacht, wir nehmen uns einfach einen kleinen Moment Zeit. Ihr könnt euch dieses Gebet einmal angucken. Geht mal in euch. Sprecht vielleicht auch mit Jesus. Und wenn ihr das Gefühl habt, das ist heute Abend dran für mich. Und ich möchte das einfach auch nochmal öffentlich klar machen und sichtbar machen. Dann lade ich gleich die ein, die das möchten, nach vorne zu kommen und dieses Gebet mit mir zu sprechen. Wir nehmen uns jetzt einen kleinen Moment Zeit. Und ich sage dann Bescheid, wenn ihr kommen könnt.